Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Ein Land, eine Kirche, so ist es in der Orthodoxie eigentlich vorgesehen. Zwei oder mehr orthodoxe Kirchen dagegen nicht. Es ist aber in vielen Ländern doch die Realität. Meistens ignoriert man sich dann einfach. In der Ukraine aber ist inzwischen sogar die Rede von einem Kirchenkrieg. Die eigenständige orthodoxe Kirche der Ukraine wirft der anderen vor, weiterhin mit dem Moskauer Patriarchat zu sympathisieren oder gar zu kollaborieren. Die andere Kirche wiederum, die ukrainische orthodoxe Kirche, spricht der Gegenseite jegliche kirchenrechtliche Legitimität ab, bezeichnet sie als ein rein politisches Projekt und beschuldigt zudem die ukrainischen Behörden, faktisch Kirchengebäude zu enteignen. Die Ukraine ist ein bedeutendes, kulturelles, geistiges Zentrum der orthodoxen Christenheit. Aber angesichts einer düsteren Gegenwart sieht die Zukunft der Orthodoxie im Land ebenfalls düster aus. Welche Zukunft die Orthodoxie hat in der Ukraine, darüber habe ich gesprochen vor der Sendung mit Regina Elzner, katholische Theologin, seit kurzem tätig am Ökumenischen Institut der Katholisch-Theologischen Fakultät der Uni Münster und vor allem Expertin für Ostkirchenkunde. Frau Elzner, in den vergangenen Monaten ist mehr und mehr die Rede tatsächlich von einem Kirchenkrieg, der sich da abspielt in der Ukraine. Wir haben auf der einen Seite die ehemals zu Moskau gehörende ukrainische orthodoxe Kirche und auf der anderen Seite steht die seit 2019 eigenständige orthodoxe Kirche der Ukraine und der ukrainische Staat. Alle überziehen sich mit Vorwürfen gegenseitig. Welchen Ausweg sehen Sie aus diesem Dilemma?
Ja, es ist tatsächlich zurzeit eine sehr komplizierte Situation, die nur sehr schwer erkennen lässt, wie das gut zumindest enden könnte. Das Hauptproblem meiner Ansicht nach ist, dass der Staat sich sehr, sehr stark einmischt. Das kann man natürlich vor dem Hintergrund des Krieges gut verstehen. Gleichzeitig wäre es im Prinzip der Staat, an der Situation eben auch etwas zu verändern oder positiv darauf einzuwirken, dass diese beiden sehr konkurrierenden Kirchen irgendwie miteinander klarkommen in der aktuellen Situation. Es wäre also meiner Ansicht nach vor allem an den staatlichen Stellen hier eher versöhnend oder nach Kompromissen suchend zu wirken.
Jetzt ist es ja, um jetzt mal ein anderes Beispiel zu nehmen, in Estland vor einigen Jahren so gewesen, dass tatsächlich der Staat einen Kompromiss zwischen den beiden Kirchen, die eine ebenfalls zum Moskauer Patriarchat gehörend auch immer noch, eine Art Kompromiss vermittelt hat. In der Ukraine ist das aber offenbar nicht möglich. Warum eigentlich nicht?
Ja, es ist einfach sehr, sehr schwer, das nochmal alles zu analysieren, wie sehr diese Kirchen, die beiden Kirchen auf unterschiedliche Art und Weise in den vergangenen 30 Jahren, vielleicht sogar müsste man eigentlich schon in der Sowjetunion anfangen, mit diesem Staat verstrickt sind. Und das alles auseinander zu buchstabieren, ist halt eben sehr, sehr schwer, wäre notwendig, aber ist natürlich im Krieg auch nochmal doppelt schwer. Die Kirchen sind sehr, sehr plural. Jede Kirche, wie auch andere Kirchen, ne, besteht aus verschiedenen Ebenen. Es gibt die Hierarchie, die teilweise andere Dinge tun, als es die Laien, die Gemeinden, die Priester vielleicht erwarten würden, tun würden. Der Staat mischt sich eben sehr, sehr stark auf eine sehr negative Art und Weise aktuell ein, was dem Krieg zu Schulden kommt. Also letztendlich muss man auch immer fragen, kann in dieser Kriegssituation, die von Russland verursacht ist, tatsächlich eine gute Lösung gefunden werden? Oder müsste man nicht eigentlich jetzt versuchen, eine Situation herzustellen, die der Ukraine hilft, durch diesen Krieg zu kommen? Aber eine wirkliche Lösung für dieses Kirchenproblem, das kann man wahrscheinlich wirklich erst nach Ende der russischen Aggression wirklich finden.
Jetzt hat aber der Krieg ja bei der ukrainischen orthodoxen Kirche durchaus einiges in Bewegung gebracht. Das hätte man vor ein paar Jahren so ja nicht erwartet. Die ukrainische orthodoxe Kirche hat Mai 2022 ihre Verbindungen zum Moskauer Patriarchat ja gelöst, was so ein bisschen so ein Rätselrahmen ausgelöst hat. Was heißt das eigentlich? Sie hat nicht ihre Eigenständigkeit erklärt, sie hat aber sich gelöst. Was heißt das? Welchen kanonischen Status hat die ukrainische orthodoxe Kirche jetzt eigentlich?
Darüber wird sehr, sehr viel diskutiert und Sie haben ganz recht, das ist einfach wirklich ein Rätselraten, was das tatsächlich heißt. Die Kirche hat in dieser Erklärung vom Mai 22 eine Formulierung gewählt, die kirchenrechtlich keine Wirkung hat. Sie hat, kirchenrechtlich müsste man das Wort Autokephalie verwenden, dieses Wort kommt aber in der Erklärung nicht vor. Das wirft man dieser Kirche jetzt vor, dass sie eben kirchenrechtlich sich nicht getrennt hätte. Gleichzeitig hat sie eben die Worte verwendet, eigenständig und unabhängig. Das sind zwei kirchenrechtlich relativ bedeutungslose Worte. Mhm. Aber sie hat Handlungen dem folgen lassen, die eigentlich dafür sprechen, dass sie unabhängig ist. Wie zum Beispiel die Gründung von eigenen Kirchgemeinden außerhalb der Ukraine. So wie die Kirche agiert in ihrem täglichen Leben, agiert sie, als ob sie unabhängig wäre. Aber kirchenrechtlich gibt es dafür überhaupt keine Grundlage oder keinen Rahmen, der das bestätigen würde. Sie hat zum Beispiel auch keiner anderen orthodoxen Kirche bisher offiziell mitgeteilt, dass sie nicht mehr mit Moskau in Gemeinschaft steht. Also es gibt viele Fragezeichen an der Stelle und genau das macht die Situation so kompliziert.
Und der ukrainische Staat reagiert ja auf diese Loslösung mit einem gewissen Misstrauen. Man könnte natürlich auch einfach andersherum argumentieren und sagen, warum unterstützt der ukrainische Staat nicht diese Kirche jetzt in diesem Prozess der Loslösung? Das ist ja nicht alltäglich, das ist ja, dafür gibt es ja wenig jetzt Vorzeigemodelle. Warum unterstützt man diese Kirche nicht in diesem schwierigen Prozess?
Ja, das liegt, glaube ich, weniger an dem Staat an sich, sondern das liegt vor allen Dingen auch an der Gesellschaft und an dem gesellschaftlichen Misstrauen dieser Kirche gegenüber. Und es liegt vor allem auch meiner Ansicht nach an der unabhängigen orthodoxen Kirche der Ukraine, die sehr stark in die Öffentlichkeit hineinwirkt und dieses Misstrauen schürt. Und voriges Jahr im Sommer 2022 musste der Staat, gab es also öffentliche Umfragen, die gezeigt haben, dass der Druck gegen diese Kirche, die Forderungen an den Staat gegen diese Kirche was zu unternehmen, sehr, sehr hoch geworden war. Und der Staat hatte offensichtlich das Gefühl, er muss da jetzt darauf reagieren, weil er ansonsten eben mit seiner eigenen Gesellschaft in Konflikt gerät. Und dann gab es gewisse Vorgehen. Es gab die Ersetzung von verschiedenen Politikern, die zuständig sind für Kirchenfragen, die dann den Druck deutlich erhöht haben. Natürlich hätte man sich das auch anders wünschen können. Aber tatsächlich, nochmal würde ich sagen, diese Kriegssituation und auch das Kriegsrecht sind so außergewöhnliche Umstände, die es sehr schwer machen, ruhige, rationale Entscheidungen zu treffen im Kompromiss und im Gespräch mit allen. Das ist tatsächlich sehr, sehr schwierig.
Jetzt haben Sie gerade Politiker erwähnt. Es gibt ja den Leiter der ukrainischen Religionsbehörde, der ist eben noch nicht so lange im Amt, Viktor Jelenski. Und der hat zumindest ein Verbot der ukrainischen orthodoxen Kirche, was ja immer mal wieder ins Gespräch gebracht wird, im Gespräch mit dem Deutschlandfunk ausgeschlossen. Halten Sie denn ein solches Verbot dennoch für möglich in Zukunft?
Es ist ganz interessant, was mit diesem Gespräch über das Verbot in den letzten Monaten passiert ist. Dieses Gespräch gibt es schon lange. Das Thema gibt es schon lange, eigentlich seit 2018, 19 kann man sagen, wird immer wieder davon gesprochen. Und ich glaube, ich habe den Eindruck, dass es den Politikern, auch Viktor Jelenski, lange gar nicht darum ging, wirklich diese Kirche zu verbieten, sondern es ist eine Frage des öffentlichen Diskurses. Es schwebt im Raum, dass diese Kirche verboten werden könnte. Und das macht schon sehr viel in der Frage, wie man diese Kirche anguckt, wie man mit ihr umgeht, auch auf lokaler Ebene. Ich habe den Eindruck, dass dieser Gesetzentwurf, den es dafür gab, dass der inzwischen einigermaßen vom Tisch ist. Und das sagt Viktor Jelenski eben auch selbst. Aber das heißt nicht, dass nicht die Gefahr, dass diese Kirche nach wie vor unter sehr starkem Druck ist, gebannt wäre damit. Ich glaube, dass man das Verbot, dass man verstanden hat, dass so ein Verbot auch international für große, große Probleme sorgen würde. Und dass man das natürlich nicht riskieren kann. Aber dass man diese Kirche weiterhin trotzdem öffentlich unter Druck setzen will, das erreicht man eben über dieses andauernde Gespräch über das Verbot.
Jetzt kommt der Druck auf die ukrainische orthodoxe Kirche ja nicht nur vom Staat oder auch nicht nur von der anderen Kirche, sondern ja inzwischen auch aus den eigenen Reihen. Es gibt ja einen offenen Brief, den haben mehrere hundert Geistliche, wenn ich mich nicht irre, inzwischen unterzeichnet. Und dort wird gefordert, den Schritt der Ablösung von der russischen orthodoxen Kirche, vom Moskauer Patriarchat, konsequenter zu gehen. Glauben Sie, dass die Führung der ukrainischen Orthodoxie, Metropolit Onufri, sich dem beugen wird, dass weitere Schritte folgen werden?
Das ist aktuell sehr schwer absehbar, weil Metropolit Onufri vor allem auch dafür bekannt ist, sich möglichst überhaupt nicht unter Druck setzen zu lassen. Manchmal macht er sogar ganz im Gegenteil Dinge, die genau das Gegenteil sind von dem, was unter Druck von ihm gefordert wird. Er ist da eine sehr eigenwillige Persönlichkeit. Und die Frage, ob diese Gruppe innerhalb der ukrainischen orthodoxen Kirche, die es tatsächlich gibt und die auch wächst, je länger der Krieg dauert, ob diese Gruppe sich durchsetzen kann gegen die andere Seite, die eben nach wie vor der Meinung ist, man dürfe sich von Moskau nicht auf diese Art und Weise trennen. Da gibt es sehr große Polarisierung innerhalb dieser Kirche. Und wie dieser Kampf ausgeht, vor allem aber auch, wie die Kirchenleitung sich dazu verhalten wird, das ist sehr, sehr unklar und da wage ich mir auch kein Urteil tatsächlich.
Versuchen wir trotzdem mal ein klein wenig in die Zukunft zu schauen. Irgendwann wird dieser Krieg enden und wir nehmen jetzt einfach mal an, dass es nach diesem Krieg einen unabhängigen Staat Ukraine weiterhin geben wird. Wie wird sich die Orthodoxie dann im Land entwickeln? Sehen Sie eine Chance, dass es irgendwann eine vereinte ukrainische Orthodoxie wird geben können?
Also ich glaube, ich orientiere mich da immer ein bisschen gerne an der Situation vor der Eskalation im Februar 22. Denn zu dem Zeitpunkt war es so, dass diese beiden Kirchen ein relativ vernünftiges Ausgehen miteinander gefunden hatten. Sie haben sich nicht anerkannt, sie haben weiter konkurriert, aber es war auch keine explosionsgefährdete Konfliktsituation zwischen beiden. Und Meine Vorstellung wäre natürlich, dass in einer Ukraine, die einen gerechten Frieden erreicht hat nach diesem Krieg, es möglich sein wird, dass diese beiden Kirchen zumindest friedlich miteinander leben, so wie in anderen Ländern, wo es eine Religionspluralität gibt, es natürlich auch so ist, dass verschiedene Kirchen nebeneinander leben und miteinander auskommen, aber sich nicht vereinigen. Eine wirkliche Vereinigung halte ich tatsächlich für unwahrscheinlich, weil in den vergangenen Monaten und einfach auch Jahren sehr, sehr viel Vertrauen zerbrochen wurde. Und gerade auch die aktuellen Monate, dieser enorme Druck, auch der Gesetzesdruck gegen die ukrainische orthodoxe Kirche, auch die Hassrede, die teilweise in der Öffentlichkeit gegen diese Kirche geführt wird, die ist nicht der beste Weg dafür, um zu einer Vereinigung einzuladen. Aber ich würde hoffen, dass es zu einer größeren Anerkennung kommt und zu einem friedlichen Miteinanderleben, in welcher Konstellation auch immer.
Ich habe ja anfangs einmal das Beispiel Estland erwähnt. Ich weiß aus Estland, dass die beiden dort existierenden orthodoxen Kirchen, jetzt mal abgesehen natürlich von der Sprache, auch im Auftreten sich ein bisschen unterscheiden. Die eine ist so ein bisschen liberaler, die andere ist so ein bisschen, ich sag mal, konservativer. Mhm. Wie ist es in der Ukraine? Wie sind da tatsächlich die Unterschiede zwischen diesen beiden Kirchen?
Ja, das ist gar nicht so einfach zu sagen, weil die orthodoxe Kirche der Ukraine, die neuere und unabhängige Kirche, sich öffentlich sehr stark positioniert als eine offene und eine liberale westliche Kirche. Mhm. Wenn man da etwas tiefer gräbt, würde ich das anfragen. Also diese Kirche unterscheidet sich in ihren gesellschaftlichen Vorstellungen nur sehr, sehr wenig tatsächlich von konservativen Vorstellungen, die es in orthodoxen Kirchen, aber auch in der katholischen Kirche, gerade in Osteuropa, sehr stark gibt. Im Gegenzug dazu ist die orthodoxe Kirche der Ukraine aktuell sehr, sehr stark am Staat orientiert. Die ukrainische orthodoxe Kirche, die eben in diesem Ablösungsprozess von Moskau ist, versucht sich weniger mit dem Staat auseinanderzusetzen, versucht mehr wirklich eine betende Kirche zu sein. Vielleicht könnte man daran zurzeit den größten Unterschied festmachen. Die eine also sehr aktiv in der Öffentlichkeit und in der Politik, die andere sehr zurückgezogen auf wirklich religiöse, seelsorgerische Belange.
Die Zukunft der ukrainischen Orthodoxie in einer düsteren Gegenwart. Darüber habe ich gesprochen mit der katholischen Theologin und Ostkirchenexpertin Regina Elsner von der Uni Münster.